SRF 1.
SRF 1. Willkommen beim Zwischenhalt bei SRF 1 am Mikrofon Marietta Thomaschitt. Und in dieser halben Stunde geht es um die Geschichte von der reformierten Kirchen im Kanton Zug. Die ist nämlich jetzt 150 Jahre alt und wächst sogar noch weiter. Und wir schauen ins reformierte Pfarrhaus. Das hat sich nämlich stark verändert. Und die Glocken, die dann kurz vor dem 7. Sonntag einläuten, die kommen heute von der römisch-katholischen Kirche zu Ilanz im Kanton Graubünden. Morgen am Reformationssonntag feiern die Reformierten im Kanton Zug ganz besonders, weil sie feiern eben auch noch ihr 150-Jahr-Jubiläum. Zug war ein katholischer Kanton, bis es Gesetz endlich erlaubt hat, dass sich auch die Reformierten dürfen ansiedeln. Und sie sind gekommen, und das zahlreich. Sie haben wichtige Wirtschaftsbetriebe aufgebaut, Landis und Gier oder V-Zug, Metallgruppe, das sind noch gerade zwei Beispiele. Ein Theaterstück zeichnet jetzt das Lebensbild der Geschichte und Gegenwart der Zuger Reformierten. Judith Wipfler hat reingeschaut.
Die Kirche von heute hat ja ein massives Publikumsproblem.
Am Sonntagmorgen kommt ja schon fast niemand mehr.
Das sagt sogar der Pfarrer von dieser Kirche da, und dem muss es ja wissen.
Bei der Premiere vom Stück «Reformiert, ein Theater» ist die Kirche von Ägeri allerdings voll gewesen. Auch sonst haben die Zuger Reformierte keinen Grund zum Klagen. Die Mitgliederzahlen steigen sogar. Es hat nämlich viele junge Neuzuzüger, berufstätige Ehepaare mit Kind, die eben reformiert sind. Der Pfarrer Jürg Rother von Ägeri erinnert daran,
dass die Reformierten tendenziell eher eben Unternehmer sind. Tendenziell, wer reformiert ist und daher zügelt, hat eher einen höheren Bildungsstand. Die Sachen halten.
Der Jürg Rother hat für das Jubiläum die Geschichte der Zuger Reformiertkirche recherchiert. Von Anfang an haben sich die reformierten Unternehmer für die Gesellschaft wie auch für ihre junge Kirche eingesetzt.
Sehr viele soziale Institutionen, also die ersten Formen von Krankenfürsorge, die ersten Formen von Pensionskassen, wo die Unternehmer wirklich die Verantwortung übernommen haben für ihre Angestellten. Und gleichzeitig haben sie sich kirchlich sehr engagiert. Also der Finanzchef von der Spinnerei Bahr zum Beispiel war fix in Kielerat delegiert als Finanzchef. Die haben auch Länderböden geschenkt, die haben Kiel eingerichtet. Die haben ziemlich Geld locker gemacht, wenn sie es dann gebraucht hat.
Ein wichtiger Schritt für die Reformierten war dann auch ihre eigene Schule gewesen. Die Zeugin berichtet, wie schwer sie es als reformiertes Mädchen in der katholischen Klosterschule hatte.
Zwei Reformierte waren wir bei 40 Mädchen. Und wir sind nicht als diskriminiert worden. Wir haben Strafe bekommen, wenn wir das Kreuz nicht gemacht haben. Und von dort her war es wirklich herrlich, in die reformierte Mädchensekt zu kommen, wo man einfach daheim war.
Solche Zeitzeugen kommen auch im Theaterstück zu Wort. Die Jungregisseurin Deborah Rother hat es geschrieben und inszeniert. Das sei viel Arbeit gewesen, aber sie hat auch viel Hilfe bekommen. Freiwillige zu finden, das sei hier nie ein Problem.
Es ist sicher da sehr im Zentrum durch die Kampfarbeit, die da geleistet wird, dass die Leute da bleiben und dass man ein Netzwerk hat. Also wenn man jemanden fürs Licht braucht, dann gibt es da 5 Leute, die in Frage kommen, und das ist sicher speziell und lässig.
Darum kommt ihr Stück auch echt professionell über, mit Bühnenbild, Ton und Lichteffekt. Alles zusammen durchaus repräsentativ für die Geschichte der reformierten Kirche Zug.
1898. Die Kirchgemeinde beschließt den Bau einer protestantischen Kirche in Zug, aber auch gleichzeitig die Erstellung eines zu gottesdienstlichen Zwecken geeigneten Lokals in Cham.
Da wird also immer noch weiter gebaut an dieser reformierten Kirche im Kanton Zug. Zum 150-Jahr-Jubiläum tourt jetzt eben das Theaterstück durch den Kanton. Reformiert, ein Theater heisst es. Judith Wipfler hat berichtet.
Thank you.
reformierte Pfarrhaus. Das ist ein Ort, wo allen offen steht, wo Hilfe suchen. Dort brennt auch noch Licht, wenn alle anderen schlafen. Bewohner und Bewohnerinnen vom Pfarrhaus sind Vorbilder vom christlichen Leben. Das auf jeden Fall ist das Bild von einem Pfarrhaus, das viele noch haben. Heute sind Pfarrhäuser aber im Umbruch. Es gibt frische Modelle zum Zusammenleben. Pfarrer und Pfarrerinnen mögen auch nicht mehr einfach immer 24 Stunden präsent sein. Die Antonia Moser war in einem reformierten Pfarrhaus zu Besuch.
Am Morgen um 10 Uhr ist der Vorplatz der reformierten Tituskirche auf dem Bruderholz zu Basel ziemlich leer. Man hört neben einem Laubbläser nur den Brunnen plätschern. Die Gebäude sind alle aneinander gebaut. Die Zigaristenwohnung, das Kirchengemeindehaus, die Kirche selber und eben das Pfarrhaus. Die Pfarrerin Monika Wittmer lädt mich in die Wohnung rein, wo sie zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Teenageralter wohnt.
Wenn man reinkommt, ist zuerst das Besprechungszimmer. Nachher, gerade vis-à-vis vor der Eingangstür, ist mein Arbeitszimmer, das Büro. Und die Küche ist so ein Zwischenbereich, damit ich auch natürlich die Leute, die kommen, für Besprechungen kann bewirten.
Eine Tür trennt die Räume von den privaten Zimmern. Ganz so fix sei die Trennung zwischen beruflich und privat aber auch nicht immer, sagt Monika Wittmer.
Es ist sicher auch gut, die Türen zuzutun. Wobei jetzt hier ist auch noch ein Bereich, der so halb öffentlich ist. Also es findet manchmal auch Sitzungen, grössere oder spezielle Einladungen, die aber berufsbedingt sind, hier an unserem grossen Esstisch in diesem grossen Raum statt.
Ganz privat ist man also auch da nicht. Kommt dazu, durch die grossen Fenster können alle Leute vom Kirchenplatz aus einfach in die Wohnung hineinschauen, wenigstens ins Esszimmer und in die Stube. Manchmal macht Monika Wittmer dann die Läden zu. Aber viel zu verbergen haben sie sowieso nicht.
Ich lebe im Pfarrhaus und vor der Pfarrhaustür so, wie ich bin. Also ich kann nicht zwei Identitäten aufrechterhalten, das schaffe ich gar nicht. Und wenn wir als Familie streiten, streiten wir. Und wenn wir festen, dann festen wir, ob wir jetzt im Pfarrhaus oder sonst irgendwo wohnen.
Dass man ausgestellt ist im Pfarrhaus, das macht einige Pfarrer und Pfarrerinnen, aber auch ihren Partner und Partnerinnen zu schaffen. Sabine Scheuter ist Mitherausgeberin von einem frischen Buch über das reformierte Pfarrhaus. Sie ist Theologin und arbeitet auf der Fachstelle Geschlechter und Generationen von der reformierten Kirche Zürich. Dort hört sie amigs, dass das Leben in einem Pfarrhaus nicht nur einfach ist.
Ja, das höre ich immer wieder, vor allem auch von Pfarrpartnerinnen, dass sie merken, dass die Gemeinde auch gewisse Erwartungen hat. Jetzt zum Beispiel auch an die Ehe von dem Paar, das dort lebt, dass das soll besonders harmonische Beziehung sein und dass sie merken, dass es schwieriger ist, dann mit Konflikten umzugehen, zum Beispiel, weil eben so Idealbilder in den Köpfen der Leute immer noch existieren.
Das Idealbild von einem Pfarrhaus kommt von früher, wie Sabine Scheuter erzählt.
Die Vorstellungen vom Pfarrhaus heute sind immer noch zum Teil prägt von dem Pfarrhaus, wo so im Bürgertum wichtig war. Da hat einerseits als Haus selber eher so ein herrschaftlich-bürgerliches Haus ist das gewesen. Und dann auch die Familie, die darin gelebt hat, ist quasi auch wie eine kleine Gemeinde, Vorbild für die Gemeinde, der Vater mit dem Amt und die Pfarrfrau, die den Mann unterstützt und die Kinder, die auch irgendwie als Vorbild gelten, so für die Kinder der Gemeinde.
Im Pfarrhausleben muss aber nicht nur ein Stress sein. Im Gegenteil, sagt Matthias Zeindler. Er ist auch Mitherausgeber vom Buch über das reformierte Pfarrhaus und leitet bei der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn den Bereich Theologie. Er ist zuständig für theologische Grundlagen, aber auch für die Aus- und Weiterbildung. Er findet aus eigener Erfahrung, dass das Leben im Pfarrhaus durchaus auch Vorteile hat.
Wir haben 13 Jahre in einem grossen Pfarrhaus gelebt, wo 1647 ist gebaut worden, also sehr gross mit einem noch grösseren Garten. Wir haben dort als Familie mit kleinen Kindern gelebt und das war sehr schön gewesen für uns als Familie. Die fließenden Übergänge zwischen Privatleben und Arbeit haben auch viel Gutes. Was wir auch als Stärke erlebt haben, ist, dass wir wirklich nach bei den Leuten waren. Also wir konnten aus der Tür gehen und waren nachher mit in der Gemeinde. Und da haben sich haufenweise kleine Kontakte ergeben, die sehr wertvoll waren.
In vielen Pfarrhäusern lebt heute nicht mehr die klassische Pfarrfamilie, die besteht aus Pfarrer, Pfarrfrau und Kind. Sabine Scheuter.
Ja, es hat sich sicher schon mal grundsätzlich verändert, seit es Frauen gibt im Pfarramt, wo zum Teil dann der Partner mitlebt, zum Teil sogar mitschafft. Dann gibt es aber auch weitere Formen wie Patchwork-Familien, es gibt homosexuelle Beziehungen im Pfarrhaus, es gibt immer mehr auch Singles, die im Pfarrhaus leben. Und dann gibt es aber auch Formen, die bewusst jetzt neu gesucht werden, zum Beispiel Kommunitäten, wo eine Glaubensgemeinschaft im Pfarrhaus lebt, wo zum Beispiel besonders Gastfreundschaft übt oder auch Leute von der Gemeinde die Möglichkeit haben, an ihrem spirituellen Leben teilzunehmen. Oder Wohngemeinschaften mit Jugendlichen. Also da gibt es Formen, die ausprobiert werden, ja, wo auch neue Arten aufzeigen, wie man kann christlich, verbindlich miteinander zusammenleben kann.
Das Pfarrhaus bildet da ab, was sich auch in der Gesellschaft verändert hat, sagt Matthias Zeindler.
Das gesellschaftliche Leben hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz stark pluralisiert und individualisiert. Das kirchliche Leben hat das auch, eben weil sich da drin auch abbildet, wie unterschiedlich das Menschen leben und wie unterschiedlich das ihre Bedürfnisse sind.
Das Pfarrhaus ist also überhaupt nicht eine veraltete Institution. Für Monika Wittmer, die Pfarrerin von der Tituskirche in Basel, ist das Pfarrhaus genau die richtige Wohn- und Lebensform.
Ich bin überzeugt, die Bewohnerin vom Pfarrhaus. Also ich bin jemand, der sehr bewusst auch den Pfarrberuf so gestaltet, ja, mit der Möglichkeit, wirklich auch das Leben zu teilen mit den Menschen, die die Kirche sind, und umgekehrt auch Präsenz signalisieren in einer Art und Weise. Also da hat es eine Türe, wo man darf läuten und fragen.
Und die Türe ist eben gerade neben der Tituskirche in Basel. Es ist die Türe vom Pfarrhaus von der Monika Wittmer.
Antonia Moser war in Basel im Pfarrhaus der Tituskirche. Das Buch über das Pfarrhaus, das im Beitrag vorkommt, heisst «Das reformierte Pfarrhaus» und ist im Theologischen Verlag Zürich erschienen. Thank you. Sendung zwischen halt am Samstagabend hier bei SRF 1 und das Glockengeläut kommt heute aus dem Bündner Oberland, Ilanz. Die erste Stadt am Rhein im alten Bünden ist es die Wiege vom Grauen Bund und nebst Chur und Davos der dritte Vorort von der Republik Gemeiner drei Bünde gsi. Vor 150 Jahren hat man das historische Städtli am Ausgang vom Lugnitz unter anderem so beschrieben. Ilanz, romanisch Glion, breitet sich zu beiden Seiten des Rheins aus, die obere Stadt. Auf der rechten Rheinseite ist die ältere. Mauern, Türme und altertümliche Tore stehen großenteils noch. Die Gewerbtätigkeit der neuen Zeit fängt an, sich zu erheben und das Städtchen scheint sich zu neuer Blüte entwickeln zu wollen. Und das könnte man auch von der Katholika zu Ilanz sagen. 1827 haben sie dort zum ersten Mal seit der Reformation wieder einen katholischen Gottesdienst gehabt. Und am 1. August, 50 Jahre später, hat man mit dem Bau von einer eigenen Kirche angefangen, wo im November 1880 vom Churer Bischof geweiht worden ist zu Ehre unserer lieben Frau Maria Himmelfahrt. Der Turm, krönt von einer hochgezogenen Haube mit Laternen, beherbergt vier Glocken, und zwar aus der Felsberger Gießerei Deuss. Auf den zwei kleinsten kann man lesen, und das Wort wird Fleisch. Thank you. Das waren die vier Glocken der katholischen Kirche der Bündner Gemeinde Ilanz. Die haben heute den Sonntag, 3. November, eingeläutet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.